Die Bedrohung im Cyberraum, die ist so hoch wie nie zuvor. Zu diesem Fazit kommt der aktuelle BSI-Lagebericht. Was vielleicht erstmal abstrakt klingt, das wird dann schnell konkret, wenn man auf die Betroffenen schaut. Beispiel Ransomware. Nicht mehr nur große, zahlungskräftige Unternehmen stehen im Mittelpunkt, sondern eben zunehmend auch kleine und mittlere Organisationen, staatliche Institutionen und Kommunen. Bei vielen von uns ist bestimmt noch der Angriff auf den IT-Dienstleister Südwestfalen IT präsent. Der hatte ja in zahlreichen Kommunen wochenlang Bürgerdienste lahmgelegt. Und in so einem Fall stehen betroffene Organisationen vor gleich mehreren Herausforderungen. Zum einen den Schaden begrenzen, dann die IT wiederherstellen und manchmal vernachlässigt, aber ungemein wichtig, intern und extern zu dem Vorfall zu kommunizieren. Und damit herzlich willkommen zu Cybersnacks, dem cybersicherheitspolitischen Podcast der Allianz für Cybersicherheit. Ich bin Tobias Jobke.
Und ich bin Agnieszka Pawłowska. Wir nehmen uns in dieser Folge das Thema Krisenkommunikation vor. Warum ist die so wichtig? Wie kann sie gelingen? Und welche Schritte sind ganz genau dafür erforderlich? Dazu haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, Janka Kreisel. Sie ist Beraterin bei Dunkelblau, einem Unternehmen, das sich auf Krisenkommunikation und Krisenmanagement spezialisiert hat. Janka, herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hi. Und bevor wir starten, starten wir erstmal mit einer Eisbrecherfrage, um dich besser kennenzulernen. Und zwar Eisbrecherfrage im wortwörtlichen Sinne. Wir nehmen heute am 18. Januar 2024 auf. Werden die Folge etwas später im Jahr ausstrahlen, höchstwahrscheinlich im Februar. Und deswegen für alle, die die Folge jetzt hören, ein kleiner Rückblick. 17. und 18. Januar 2024, das sind die Tage, wo in Nordrhein-Westfalen die Schulen stillstanden, wo einige Kolleginnen und Kollegen nicht zur Arbeit kommen konnten, einfach weil in Bonn und Umgebung Schneechaos herrschte. Und jetzt die Eisbrecherfrage. Für manche ist es so, dass sie belächelnd sagen, hört mal, wir kommen aus dem Bergischen Land, aus dem ländlichen Land, dieses bisschen Schnee, das ist die ganz normale Wetterlage. Für andere Städter eher ist es sowas wie, oh mein Gott, okay, es ist wirklich eine Schneekrise. Janka, wie ist es für dich? Ab wann ist es eine Schneekrise?
Krise ist dann, wenn die Stakeholder denken, es ist eine Krise. Für mich persönlich ist es keine Schneekrise. Ich bin im Thüringer Wald aufgewachsen und habe im November Geburtstag und kann mich wirklich daran erinnern, dass wir tiefe, richtige Winter hatten und das bisschen, was jetzt hier in Leipzig gestern und heute runtergekommen ist, schockt mich nicht.
Sehr schön. Ja, mir geht's so ähnlich wie dir. Ich komme aus der Eifel. Das ist für mich ein normaler Winter. Ich freue mich über den Schnee. Tobi, wie ist es für dich?
Ich komme tatsächlich aus dem Bergischen Land. Du hast es ja schon genannt. Deswegen auch Winterkind. Ich genieße es total. Sonne und Schnee ist toll.
Top. Alles klar. Dann starten wir mal. Janka. Deine Firma, die arbeitet themenübergreifend und größenübergreifend in Krisenstäben von Unternehmen, nämlich aller Branchen und Größen. Kannst du den Eindruck aus dem BSI-Lagebericht, den Tobi ja eben erwähnt hat, bestätigen? Sind nämlich in den letzten Jahren mehr Unternehmen auf euch zugekommen, weil sie Cyberangriffe bewältigen mussten?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben bei uns mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes im Bereich Prävention und Krisenkommunikation aus dem Bereich Cyberinzidenz. Und es hat sich auch in der Wahrnehmung sehr verändert. Also eine der ersten Fälle, die wir mitbetreut haben, war im Sommer 2019, der Juwelier Wempe. Und damals war das wirklich noch ein Ereignis, wo alle so dachten, oh was, krass, das gibt es jetzt auch hier bei uns. Und es war wirklich noch eine Ausnahme. Und es war auch leichter, das quasi als Opferkrise zu sehen, während das mittlerweile ja wirklich leider so zum Alltag geworden ist, dass man auch als Unternehmen sich mittlerweile schwer tut zu sagen, naja, das war gar nicht absehbar und vorhersehbar, da konnten wir uns auch leider nicht schützen. Also die Wahrnehmung hat sich verändert und eben auch die Realität tatsächlich.
Mhm. Auf Cyberangriffe, da kann man sich ja technisch vorbereiten. Das BSI hat auf seiner Webseite viele Tipps dazu. Aber hundertprozentigen Schutz gibt's ja nun mal nicht. Warum ist Krisenkommunikation denn so wichtig?
Mhm. So wie ich gerade schon gesagt habe, Krise ist dann, wenn die Stakeholder denken, also die Anspruchsgruppen von einem Unternehmen oder einer Organisation, das Krise ist. Das sind ganz normale Personengruppen, also Menschen, die ständig Erwartungen haben und über eine Organisation reden und sie bewerten und sie überprüfen immer ihre Erwartungen. Werden die erfüllt? Und wenn nicht, dann kommt eine Enttäuschung. Und dann gibt es bei diesen Stakeholdern quasi den inneren Drang, ihr Verhalten zu ändern. Und das kann eben tatsächlich schon passieren, wenn auch ich selber noch gar nicht eine Krise wahrnehme. Also das ist so mal ein bisschen der theoretische Hintergrund dazu. Und Krisenkommunikation bedeutet also, Teil dieser Gespräche zu sein. Im besten Fall schon immer und auch vorab und nicht erst dann, wenn irgendwas schiefläuft. aber quasi diesen Dialog mitzugestalten und ja, da in einem guten Licht zu stehen. Und das kann tatsächlich auch sein, dass ein Unternehmen operativ eine Krise sehr gut managt, es aber nicht gut genug nach außen transportiert und kommuniziert. Und dass da also der Eindruck entsteht, oh, die schlingern da aber gerade ziemlich, da weiß keiner, was er tut. Und auch deswegen ist Krisenkommunikation sehr wichtig.
Mhm. Du hast gerade gesagt, Krisenkommunikation am besten schon vorab, wenn noch gar nichts passiert ist oder wenn man es noch nicht wahrnimmt. Sollten denn Unternehmen dafür ein Konzept dann in der Schublade liegen haben? Und wenn ja, was gehört rein?
Mhm. Auf jeden Fall sollte man das. Ich weiß, das sagt sich immer so leicht und das macht, glaube ich, auch einen Unterschied, von welcher Art von Unternehmensgröße wir reden oder ob es eben auch Organisationen sind, die jetzt gar nicht klassische Unternehmen in dem Sinne sind. Aber man sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema befassen und ich habe es mir vorgenommen, diesen Satz zu sagen in der Folge und ich mache es gleich. Dann haben wir es hinter uns. Die Frage ist ja nicht, ob, sondern wann es passiert. Das heißt, jede Präventionsarbeit, in die man da investiert, ist auf jeden Fall lohnenswert. Und die Risiken, die eben drohen, sind halt auch wirklich groß. Also gerade bei einem Cyberangriff, da gibt es sehr viele von solchen enttäuschten Erwartungen. Sei es intern, dass die Mitarbeitenden plötzlich über einen sehr langen Zeitraum eine sehr viel höhere Arbeitsbelastung haben oder neue Zusatzaufgaben oder sich mit Workarounds rumschlagen müssen, die sie eigentlich so nicht auf dem Schirm hatten. Oder eben natürlich auch extern, also kündigen ihnen ihre Vertragspartner Verträge auf, laufen ihnen die Kunden davon, gibt es Schadensersatzansprüche. Also das Risiko ist wirklich groß genug, dass man sich darauf vorbereiten sollte, sowohl operativ als auch kommunikativ. Und das kann man aus kommunikativer Sicht tatsächlich sehr gut. Also man muss einfach mal schauen, wer kommuniziert denn bei uns? Haben wir überhaupt jemanden? Weil es muss natürlich auch zu dem passen, wie man sonst mit den Menschen redet oder nicht redet. Und wer würde es in dem Fall tun? Über welche technischen Kanäle, sind die dann überhaupt noch erreichbar? Haben wir vielleicht ein Holding Statement schon mal vorbereitet für sowas und haben das generell schon mal durchdacht?
Ja, das klingt total sinnvoll. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie selten oder oft kommt es denn vor, dass ihr wirklich auch frühzeitig einbezogen werdet? Also dann, wenn das Kind idealerweise noch nicht in den Brunnen gefallen ist.
Wenn es nach mir geht, würden wir noch häufiger, noch früher einbezogen. Prävention ist tatsächlich das Zauberwort. Die Sache ist die, wir können ja nicht verhindern, dass die Krise stattfindet. Also das findet ja an anderen Stellschrauben statt. Wir können ja, natürlich können wir der Technik sagen, macht das und das, aber dafür sind wir ja nicht die richtigen Ansprechpartner. Aber quasi dafür zu sorgen, wenn die Krise da ist, sie dann gut zu bewältigen. Dabei können wir helfen. Also sich auf diesen Fall vorzubereiten und besser reagieren zu können. Und wir haben wirklich mit vielen Unternehmen oder Organisationen auch so eine Art Bereitschaft vereinbart, einfach, dass man sich vorher schon mal kennengelernt hat. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in so einem Krisenfall, der Klassiker Freitagnachmittag um 2, dann auch noch anfängt, plötzlich online zu recherchieren, wer einen denn unterstützen könnte, wen man brauchen könnte, wer verfügbar ist. Also da ist es wirklich gut, vorab schon mal Gespräche zu führen, damit zum Beispiel wir auch das Unternehmen schon ein bisschen kennen und die Produkte und wir wissen, wer die Stakeholder sind und wem es am ehesten, am meisten wehtun wird und wo man quasi kommunikativ den Fokus drauf richten muss. Und ganz aus praktischer Sichtweise kann es auch wirklich sehr hilfreich sein, wenn bestimmte Dinge wie eben ein Holding Statement oder auch schon mal FAQ oder eine ganz grobe Kommunikationsstrategie dann nicht auf den verschlüsselten Servern liegen, sondern woanders, wo man sagen kann, wir rufen jetzt an und wir wissen, da wird uns relativ zügig geholfen.
Also im Prinzip Krisenkommunikation als ein integraler Bestandteil von Notfallmanagement, das man von Anfang an mitdenken sollte, ne?
Mhm. Ja.
Jetzt ist das der ideale Fall, von dem wir sprechen, ne? Dass es nämlich in die präventiven Maßnahmen mit einfließt. Das heißt, ein Unternehmen hat sich schon mal damit beschäftigt, was gehört zu einem Cyberangriff dazu. Krisenkommunikation ist wichtig. Also das Unternehmen würde dann auf euch als Unternehmen zugehen. Wie ist dein Eindruck? Wie häufig passiert das und wie schwer fällt den Unternehmen dieser Schritt, sich Unterstützung zu holen?
Ich glaube, der Schritt, sich Unterstützung zu holen, hängt so ein bisschen davon ab, wie hoch der Handlungs- und der Verzweiflungsdruck ist. Tatsächlich ist es ja so, dass manchmal wir als Erste angerufen werden, weil wir zu dem Unternehmen schon mal Kontakt haben, weil man sich schon mal irgendwo kennengelernt hat auf einer Veranstaltung oder ähnliches und wir dann auch zum Beispiel Cyber Security oder Incident Response Teams empfehlen oder aber die Technik ist quasi schon vor Ort, die externe Technik und sagt, wir können hier nicht arbeiten, wir brauchen jemanden, der uns den Rücken frei hält. Wir brauchen jetzt hier ein ordentliches Krisenmanagement und eben auch Unterstützung in der Kommunikation. Und je mehr oder je weniger Zeit quasi vergeht zwischen dem, es ist passiert und alle, die wirklich dazu beitragen können, die Krise schnell und zügig zu lösen, sitzen an einem Tisch, umso besser ist es.
Jetzt stelle ich mir vor, ein Unternehmen kontaktiert euch. Es ist jetzt gerade Krise. Ich denke mal, es hängt ab vom Unternehmen und von den Bedürfnissen, die es mit euch vereinbart, wie ihr weitergeht. Aber bestimmt gibt es einige Schritte, die bei allen Unternehmen gleich sind. Was wären die allerersten Schritte, die du mit dem Unternehmen durchgehst?
Also tatsächlich gibt es zwei Herangehensweisen an das Ganze. Man kann es vom Ende her denken. Man kann sagen, also was, mit welchem Bild wollen wir da rausgehen? Wie wollen wir am Ende dastehen? Im besten Fall haben wir keine Kunden verloren. Die Kunden, die Mitarbeitenden, alle Anspruchsgruppen sind immer noch halbwegs zufrieden und wir haben keinen großen Reputationsverlust. Und dann ist die Frage, was muss man dafür tun? Das ist so ein bisschen die strategische Herangehensweise. Wenn man es ganz aus operativer Sicht sieht, sind tatsächlich die ersten Fragen, die wir stellen, okay, was haben wir für Strukturen, was haben wir für Prozesse? Gibt es einen Krisenstab? Wer sitzt da drin? Wie oft tagt der? Ist der Stab viel zu groß? Tagt der viel zu häufig und die Leute kommen nicht zum Arbeiten? Wissen die Menschen, was der Sinn eines Krisenstabs ist? Nämlich nicht, dass jede Abteilung sehr lange ihre Nöte vorträgt, sondern dass dort wirklich die wichtigsten Punkte zusammenfließen und man zügig zu Entscheidungen kommt und dann wieder alle zurückkommen an ihre Arbeit. Also da ist einfach mal so eine Bestandsaufnahme der erste Schritt, den wir oft gehen, um dann zu schauen, wie wir quasi auch Rhythmen etablieren. Also wie oft trifft sich der Krisenstab, wie oft wird intern kommuniziert, wie oft extern, einfach ein bisschen eine Struktur reinzubringen.
Mhm. Janka, du bist Krisenmanagerin und damit hast du ja vermutlich auch eine Vermittlerrolle. Also du bist Bindeglied zwischen IT, Chefetage und externen Fachleuten. Ich könnte mir vorstellen, dass so unterschiedliche Akteure auch sehr unterschiedliche Prioritäten haben. Wie groß ist die Herausforderung da für dich, zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln, auch in der Kommunikation?
Du hast recht, die Prioritäten sind unterschiedlich, aber das Ziel ist das gleiche. Also es gucken quasi alle mit unterschiedlicher Brille auf das gleiche Ziel, nämlich da möglichst schnell und heil wieder rauszukommen. Insofern ziehen alle eigentlich am selben Strang. Und dass sie das können, also dass sie ihre Arbeit gut machen können, dafür sorgt ein guter Krisenmanager. Also der hält tatsächlich den Leuten den Rücken frei und sagt, okay, wir haben jetzt die Lage, wir haben die aktualisierte Lage, wir wissen jetzt, für die nächsten paar Stunden ist das und das der Weg. Und dann kommt man wieder zusammen. Was mir aufgefallen ist, dass gerade wenn es jetzt Unternehmen sind, die eben bei denen so ein Notfallmanagement nicht so tief verankert ist, dass viele Leute zum ersten Mal am Tisch sitzen, die sich vielleicht vorher mal bei der Weihnachtsfeier oder beim Sommerfest gesehen haben, sich aber noch gar nicht kennen, entsprechend nicht wissen, wie diese Abteilungen agieren und was deren Interesse ist. Und man sich gegenseitig quasi eher als Störfaktor denn als Unterstützer wahrnimmt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, uns kommt in solchen Fällen auch so eine Vermittlerrolle zu. Also und das kann auch ganz platt bedeuten, dass die IT, die interne und die externe vielleicht sehr lange über Details reden und die Kommunikationsabteilung dort sitzt und sagt, okay, wir haben die Verben verstanden und wir dann sagen können, alles klar, wir wissen so ungefähr, worum es geht, es können alle wieder zurückgehen, wir fassen das jetzt zusammen und wir bereiten die nächsten Schritte vor. Was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist in unterschiedlichen Abteilungen Empfehlungen zu geben. Also dem Marketing oder der Kommunikation zu sagen, versprecht nicht zu viel nach außen. Schürt die Erwartungen nicht zu hoch, seid lieber pessimistisch, weil sonst wiederum bauen wir Druck auf die IT auf. Und der IT zu sagen, was brauchen wir von euch? Wir brauchen Zeitpläne. Und solange wir die nicht haben, werden wir euch immer wieder nerven. Also versucht bitte neben all den tausend Sachen, die ihr zu tun habt, diese Zeitpläne zu liefern. Also wirklich diese Vermittlerrolle ist aus meiner Sicht relativ wichtig.
Mhm. Also ich verstehe deine Rolle so, dass ihr da einerseits versucht, eine gemeinsame Sprache in der Krise zu entwickeln, sodass jeder sich gegenseitig versteht, aber auch, dass du die Perspektiven so einnehmen kannst und vermitteln kannst, dass Menschen und Abteilungen, die vorher nicht miteinander zusammengearbeitet haben, verstehen, was braucht der andere voneinander. Es kann, glaube ich, auch grundsätzlich für ein Unternehmen auch langfristig von großem Vorteil sein, wenn man so ein Verständnis voneinander entwickelt. Aber dieses Ausgangsszenario beschreibt jetzt die Personengruppen, die alle das gleiche Interesse haben, nämlich die Krise zu bewältigen. Wie sieht es aus? Ist es auch Teil deiner Aufgabe, mit zum Beispiel den Tätern zu kommunizieren? Kann es auch Teil der Aufgabe sein?
Also kann es sein, aber das ist nichts, was wir übernehmen, weil es dafür einfach Experten gibt, denen wir das überlassen und wir uns da nicht einmischen. Was ein anderer Aspekt ist, ist, dass es Teil unserer Aufgabe sein kann, nach außen zum Beispiel mit den Medien zu kommunizieren. Dafür sind wir Spezialisten, das können wir, aber Täterkommunikation ist nicht unser Feld.
So ein Cyberangriff, der macht ja nicht nur wirtschaftlich was mit einem Unternehmen, ne? Also da könnte ich mir vorstellen, gibt es auch eine emotionale Komponente. Also zum Beispiel Scham, weil man bestimmte Schutzvorkehrungen nicht ergriffen hat. Vielleicht ist man auch wütend auf die Angreifer und hat Sorgen vor dem Ärger der Kundinnen und Kunden. Wie schafft man da den Spagat zwischen genügend Transparenz bei gleichzeitiger Wahrung der Reputation? Also ich sag mal, wie weit sollten Betroffene in Anführungsstrichen die Hosen runterlassen in der Kommunikation?
So weit, wie es zu dem Zeitpunkt geht und sinnvoll ist. Also man kann natürlich sagen, wir warten erstmal, bis wir irgendwie alle Ergebnisse haben, aber dann kommuniziert man nicht während des Angriffs, sondern man kommuniziert irgendwann am Ende und dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass alle wissen wollen, die Kunden und auch die Mitarbeiter, wann sie was wieder können, so wie es bisher lief. Also wann ist mein gewohnter Alltag wieder da? Und darüber kann man transparent informieren mit einer sauberen Prozesskommunikation. Da auch wirklich wieder wichtig, lieber zu pessimistisch und nicht zu viel versprechen, weil dann hat man eine Enttäuschung nach der nächsten und eine enttäuschte Erwartung nach der nächsten. Aber generell ist es schon so, je mehr Unsicherheit da ist, umso mehr leidet auch die Reputation. Die andere Sache, gerade beim Thema Hosen runterlassen und Transparenz, ist natürlich auch eine rechtliche. Also es gibt tatsächlich Bereiche, über die man nur bedingt kommunizieren sollte und auch kann. Also zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, Sicherheitsaspekte, rechtliche Folgen etc. Da muss man schon genau differenzieren. Aber das ist ja auch nicht das, was das Gros der Leute umtreibt, sondern die meisten wollen wirklich wissen, meine Prozesse, meine Aufgaben, meine Bedürfnisse, wann geht das wieder? Und es gibt übrigens eine sehr interessante Studie, weil du auch von Ärger und Scham gesprochen hast, zum Thema psychologische Auswirkungen von Cyberangriffen. Das ist eine lesenswerte Lektüre. Wer hätte es gedacht, die IT leidet am meisten.
Und auch diese Stresspegel, dem die Bearbeitenden des Vorfalls ausgesetzt sind, dem man auch mit so einfachen Bordmitteln wirklich zuvorkommen muss, im Sinne von, haben die genug gegessen? Haben sie genug Kaffee, Pizza, geschlafen? Haben sie genug Ruhepausen eingearbeitet bekommen? Wenn man das, ne? Also das sind so Sachen, an die denkt man nicht ad hoc, aber die sind so elementar.
Auch das ist tatsächlich eine Aufgabe des Krisenmanagers, da mit drauf zu gucken. Wenn ich merke, mir klappt der IT-Leiter irgendwie in Woche 3 weg, weil er seit dem Vorfall nicht mehr geschlafen hat und nicht mehr zu Hause war und seine Familie gesehen hat, dann muss man auch wirklich verantwortungsbewusst reingehen und sagen, wir brauchen hier Redundanzen. Mhm. Und wir müssen da eingreifen, um einfach auch die Arbeitsfähigkeit auf längere Sicht noch herzustellen. Es ist ja leider oft mal so, dass es eben nicht mit 2-3 Wochen getan ist.
Da sind wir schon auch direkt bei dem Thema, welche allgemeingültigen Tipps kannst du betroffenen Unternehmen geben? Weil das ist ja so ein konkreter Tipp, genau da hinschauen. Wie geht es meinem Team während der Vorfallsbearbeitung? Was kannst du uns noch so mitgeben an Tipps?
Ich glaube, alle müssen sich darüber bewusst sein, dass das so eine Ausnahmesituation ist, die die meisten in dem Fall auch zum ersten Mal erleben. Das heißt auch, Dinge, die getan werden, werden nicht hundertprozentig gut laufen. Man muss damit rechnen, dass Dinge schiefgehen und mehr Zeit kosten. Deswegen auch wieder diese Empfehlung zum Thema Prozesskommunikation, wirklich nicht zu viel Hoffnung machen, nicht zu viel versprechen und lieber die Erwartungen dämpfen und sich freuen, wenn man sie übertrifft. Was jetzt das Kommunikative angeht, und man muss eben wirklich sehr glaubwürdig dieses Bild vermitteln. Wir setzen alles daran, dass wir wirklich ab jetzt genau wissen, was wir tun und wie wir diese eigentliche Krise bewältigen. Und es muss auch wirklich glaubhaft zu erkennen sein, dass man Dinge besser machen möchte. Also man hat gemerkt, da ist was schiefgelaufen und das ist es ja auch bei einem Cyber-Incident. Irgendwo hat doch was nicht geklappt. Aber es reicht eben nicht, dann zu sagen, ja, das tut uns leid, sondern es muss wirklich glaubhaft vermittelt werden, dass man auch Konsequenzen zieht und Maßnahmen ergreift, damit sich solche Dinge nicht wiederholen.
Umgekehrt gefragt, was sind denn die Don'ts? Also was sollte man nicht tun? Häufige Fehler, vor denen du unsere Hörerinnen und Hörer schützen kannst?
Ja, ich glaube, das, was ich gesagt habe, also das mit dieser Prozesskommunikation zu viel zu versprechen. Man muss halt auch immer genau schauen, wie habe ich denn bisher kommuniziert? Also wenn das jetzt ein Unternehmen ist, was normalerweise nicht sehr in der Öffentlichkeit steht, dann wird es jetzt plötzlich nicht anfangen, jeden dritten Tag irgendwie eine Pressekonferenz zu geben oder Newsletter rauszuschicken. Also es muss auch zu dem passen, wie das Unternehmen sich selber sieht und von außen bisher gesehen wurde. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich ein Produkt habe, zum Beispiel, was ich digital jeden Tag ausliefere, und meine Kunden merken quasi ab Tag 1 des Vorfalls, da stimmt was nicht, dann kann ich nicht plötzlich erst nach einer Woche sagen, oh sorry Leute, wir hatten technische Probleme und schauen uns die mal an. Also ich muss konsistent in dem bleiben, wie ich bisher war und eben wirklich einfach, also es klingt so einfach, ich muss die Erwartungen meiner Anspruchsgruppen erfüllen, intern ebenso wie extern. Das ist leider auch ein Ding, dass man dann in der großen Hektik die Mitarbeitenden vergisst und die dann aus der Presse oder von Bekannten erfahren, was denn jetzt rausgegeben wurde. Also auch das ist ein Aspekt, den man mitbedenken sollte.
Wo viel Komplexität herrscht und Aufregung, können ja manchmal auch Technik unterstützend sein. Gibt es auch im Bereich Krisenkommunikation Techniken und Tools, die hier von den Unternehmen unterstützend genutzt werden können in so einer Situation?
Das gute alte Fax.
Ach, okay.
Nein, also tatsächlich sind wir da ziemlich oldschool bei solchen technischen Redundanzen. Also das gehört ja dazu, wenn man sagt, man beschäftigt sich vorab mal mit so einem Thema, welche Kanäle stehen mir denn überhaupt noch zur Verfügung und habe ich da Redundanzen? Also kann ich meine Leute auf einem Privathandy erreichen? Habe ich die Nummer? Wo steht die Nummer? Liegt diese Liste auf dem verschlüsselten Server oder ist die aktualisiert und ausgedruckt bei irgendjemandem in der Schreibtischschublade? Auch das Gleiche für private E-Mail-Adressen. Wir haben auch schon Unternehmen quasi unsere technische Infrastruktur teilweise überlassen, damit sie sich überhaupt wieder austauschen konnten. Also es muss ja auch eine Kommunikation untereinander stattfinden. Da kann man aber genauso gut sich vorab schon mal Gedanken machen über webbasierte Tools. Auch so ein Ding ist, okay, Webseite ist nicht mehr zugänglich, hat denn irgendjemand anders? Von außen haben wir eine Agentur, die die Webseite betreut, oder gibt es die Möglichkeit, von außen quasi diese Webseite zu bespielen mit einem kurzen Statement, mit einem Pop-up etc., um die Leute erstmal initial zu informieren, bis man da auch wieder einen sauberen Weg gefunden hat. Gleiches gilt für Social-Media-Kanäle. Wenn die ganzen Passwörter dafür irgendwo intern gespeichert sind und nicht mehr zugänglich, habe ich auch da ein Problem. Und man sollte natürlich bei all dem auch das Thema Datenschutz nicht aus den Augen verlieren, weil das gilt leider auch während eines Krisenfalls, diese gesetzlichen Regelungen. Also da muss man auch entsprechend sich ein bisschen mit in diese Richtung denken. Mhm. Wenn man das Thema auch noch mal ein bisschen inhaltlich betrachtet, ist es auch tatsächlich sinnvoll, es jetzt gar nicht nur so von der technischen Seite zu sehen, sondern auch wieder, ich habe es mir einmal durchgedacht, was brauche ich denn in so einem Fall? Ich werde auch in so einem Fall relativ schnell gefragt werden, ja, welche Sicherheitsmaßnahmen waren denn implementiert, damit sowas eigentlich nicht passieren kann. Das heißt, ganz platt gesagt, könnte die IT auch immer fortlaufende Liste haben, wo sie schon mal auflistet, was sie denn eigentlich für Sicherheitsmaßnahmen hat. Also gibt es regelmäßige Pentests, gibt es regelmäßige Schulungen, gibt es Notfallübungen? Solche Dinge sind hilfreich, wenn man dann kommunizieren muss, um eben die Frage zu beantworten, wie konnte das passieren? Und auch da spare ich mir einfach Zeit und Nerven, wenn ich das nicht erst im größten Chaos zusammensuchen muss und den Leuten damit quasi noch eine extra Aufgabe gebe, sondern das vorab schon mal vorbereite.
Okay, Janka, du hattest auch gerade schon das Thema Fax und Social Media genannt. Da habe ich gerade nochmal eine Rückfrage, weil ich mich auch mit dem Thema Social Media viel beschäftige. Inwiefern hat das denn die Krisenkommunikation auch extrem beschleunigt? Also ich meine, früher hatte man eine Pressemitteilung, vielleicht noch eine Webseite in Social Media. Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei größeren Unternehmen, die vielleicht auch viele Follower haben oder die auch schon sehr aktiv und schnell eigentlich kommunizieren. Welche Rolle spielt da Social Media? Also kommen da vielleicht dann auch Nachfragen, wenn es Probleme gibt nach einem Cyberangriff? Hat das Social Media das verändert und hat das eine besondere Rolle?
Also wenn ich es positiv formulieren möchte, würde ich sagen, Social Media hilft, die Erwartungen meiner Anspruchsgruppen schneller und noch besser zu erkennen. Sie werden mir quasi sehr zügig und zeitnah dorthin transportiert. Also ja, natürlich gibt es den viel gefürchteten Shitstorm, aber auch da glaube ich, ein Unternehmen, was bisher gut kommuniziert hat und gute Beziehungen aufgebaut hat, kann sowas besser aushalten als ein Unternehmen, was vielleicht bisher nicht so viel Wert darauf gelegt hat. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich, weiß ich nicht, mein LinkedIn oder TikTok oder was auch immer Kanal sehr regelmäßig bespiele und dann abtauche, weil ich gerade A, nicht so viele gute Neuigkeiten habe oder einfach gar keine Zeit habe, ihn zu bespielen. Also auch das ist so ein Delta, was man mit bedenken muss und wo man sich überlegen muss, was würden wir denn machen, wenn?
Mhm. Ja, das leuchtet ziemlich ein. Jetzt haben wir schon über Unternehmen gesprochen, die vielleicht schon sehr professionell, erfolgreich kommunizieren. Jetzt mal ganz ehrlich, also geht es dann in so einem Fall nicht auch ohne professionelle Unterstützung, sage ich jetzt mal, durch euch? Also gibt es Fälle, in denen Unternehmen so eine Krisenkommunikation auch komplett alleine stemmen kann?
Das möchte ich doch hoffen. Also natürlich geht es auch ohne uns auf jeden Fall. Es geht auch ohne externe Unterstützung. Wir hatten auch schon Unternehmen, wo wir hinzugezogen wurden und dann einfach so ein bisschen strategische Begleitung also geleistet haben, wo wir so ein Sparringspartner waren und wo wir gemerkt haben, super, die sind gut aufgestellt, die brauchen nur noch mal jemanden, der von außen drauf guckt, das passt alles soweit, die sind in einem guten Fahrwasser. Das ist wirklich auch abhängig davon, wie sehr ein Unternehmen in der Öffentlichkeit schon steht. Und das kann, also reden wir jetzt von einem Fünf-Mann-Betrieb, wo normalerweise der Geschäftsführer selbst irgendwie mit den Journalisten spricht, oder reden wir von einem großen Konzern? Also das ist einfach auch ein bisschen größen- und branchenabhängig. Und tatsächlich wollen wir ja auch niemanden irgendwie Arbeit wegnehmen. Also manchmal gibt es eben auch so die Sorge, dass eine PR-Agentur, mit der man da schon zusammenarbeitet, oh, und jetzt kommen die von Dunkelblau und nehmen uns da Aufträge weg. Also wir sind die Feuerwehr. Und wir sind auch wirklich froh, wenn wir das Gefühl haben, da läuft jetzt alles so weit, wir können wieder gehen.
Mhm. Du sagst, ihr seid die Feuerwehr. Und wir haben ja eben auch über diese Studie gesprochen und über die ersten 24 Stunden, wo man wirklich komplett unter Beschuss steht, unter Feuer und unter Adrenalin. Geht euch das so auch? Schwingt ihr da so mit? Seid ihr auch unter dem gleichen Stress oder seid ihr diejenigen, die da die Ruhe reinbringen?
Ich glaube, diese Frage würden KollegInnen von mir anders beantworten als ich. Also tatsächlich, es ist natürlich, man hat diesen Adrenalinschub und man kommt ja in eine völlig undurchschaubare Situation. Und das ist, glaube ich, gerade wenn es nicht remote stattfindet, sondern man ist vor Ort, ist es fast, also für mich zum Beispiel, fast unmöglich, sich da komplett abzugrenzen. Das geht nicht. Also man nimmt es auf und man nimmt es mit. Aber wir sind eben auch dadurch, dass wir emotional doch nicht so beteiligt sind, haben wir diesen Blick von außen und können ruhiger und sicherer draufschauen. Und anders als für den Kunden, der in so einer Ausnahmesituation zum ersten Mal ist, ist es für uns ja auch unser Alltag, es ist unsere Arbeit. Das heißt, wir können sehr schnell dann einfach doch umschalten und sagen, okay, das und das braucht es jetzt. So und so kommen wir an die Dinge, die wir brauchen und dann einfach die Leute auch wieder befähigen, selber wieder aktiv zu werden.
Janka, wir kommen jetzt zur letzten Frage. So spannend das Gespräch mit dir auch ist, wir wollen irgendwie versuchen, immer so um die 30 Minuten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesen spannenden Themen zu bespielen. Deswegen leider nicht mehr Zeit. Aber welche Lehren lassen sich aus der gelungenen Krisenkommunikation und welche aus nicht gelungener Krisenkommunikation ziehen?
Krisenkommunikation ist dann gelungen, wenn wir quasi das Vertrauen der Stakeholder erhalten konnten. Und das können wir, indem wir Dinge geliefert haben, die wir versprochen haben. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Messzahlen und Kennzahlen, woran sich das ablesen lässt. Also die größte Skala ist, hat das Unternehmen überlebt? Also es sind noch genug Kunden da, die meine Produkte weiterkaufen. Ich sag mal, als schlechtes Beispiel quasi oder nicht gelungene Krisenkommunikation, wenn ein Unternehmen zum Beispiel wirtschaftlich sowieso schon in einer Schieflage ist, und dann kommt noch ein Cyberangriff dazu mit all seinen Folgen, dann kann das natürlich auch gravierende Folgen haben. Im besten Fall ist es mir gelungen, dass all meine Anspruchsgruppen genauso zufrieden sind wie vorher oder noch zufriedener. Also wir hatten auch den Fall, dass sich da so eine große Solidaritätswelle entwickelt hat und die Leute gesagt haben, Mensch, sagt Bescheid, wie wir euch helfen können. Wir schicken euch Daten, wir helfen euch, alles wieder zusammenzutragen. Also dass man da tatsächlich, das ist jetzt auch wieder so eine Binsenweisheit, aber gestärkter aus der Krise hervorgeht, weil man wirklich es gut gemacht hat und gut kommuniziert hat.
Vielen Dank dir für dieses interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Gerne, es war mir eine Freude.
Uns auch.
So ganz bist du aber noch nicht entlassen. Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts wissen natürlich, ganz am Ende kommt noch unser Cybersnacks-Radar. Wir stellen nämlich Themen, Veranstaltungen, Publikationen vor, die wir gerne highlighten wollen, die wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi auf dem Tablet präsentieren wollen, sagen wollen, das müsst ihr auf dem Schirm haben, das müsst ihr auf dem Radar haben. Janka, du darfst anfangen. Was hast du auf dem Radar?
Bei mir steht am 5. März ein Termin im Kalender und zwar geht es da genau um mein bzw. unser Thema, nämlich Krisenkommunikation bei Cyberincidents. Da zeigt der Anbieter Artec in einem Webcast anhand von Best- und Worst-Practice-Beispielen, wie man das machen kann oder auch nicht machen sollte. Und dann freue ich mich auf den 17. April. Da gibt es den Cybersicherheitstag. Der ist dieses Jahr in Leipzig und da werde ich mit der IHK gemeinsam vor Ort sein und dort auch einen Vortrag zu dem Thema halten. Also wer in der Region ist, gerne vorbeikommen.
Janka, das trifft sich unglaublich gut, weil tatsächlich hatte ich den Cybersicherheitstag auch auf dem Radar. Das ist ja eine Veranstaltung der Allianz für Cybersicherheit, die bundesweit immer stattfindet. Wir sind 1 bis 2 Mal im Jahr vor Ort unterwegs, um sich mit euch, mit Ihnen auszutauschen. Da gibt es Best Practices, Veranstaltungen, Workshops, Keynotes, alles. Und dieser Cybersicherheitstag am 17. April, der geht um das Thema gewappnet sein für den Cyberangriff. Die IT fällt aus, was tun, passt also sehr gut auch zu unserem jetzigen Thema. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Ideen, Kommentare zu der Folge unter podcast@bsi.bund.de und auf x unter @cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleibt cybersicher.